Klartext, die Wahrheit über Fehler und Mythen in der Hundeerziehung. Ein Podcast für Menschen mit Hund. Mit Conny Merz-Bogen, einer ganz normalen Hundehalterin, und dem Hundeprofi Adam Höpfel von der Hundeschule Mensch Partner Hund aus Stuttgart. Er hat 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit schwierigen Hunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Folge 5 mittlerweile. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch die Zeit nehmt. Hey Adam, na, wie war denn dein Urlaub eigentlich? Entspannt?
Hi Conny, der Urlaub, der hat mir mal richtig gut getan, mal die Batterie wieder vollladen, dass ich wieder viel Energie habe für alle meine hilfesuchenden Menschen. War und eine coole Zeit.
Der Hund war mit dabei?
Der Hund war mit dabei. Ich habe es sehr genossen, ich hatte sehr, sehr viel Zeit für meine Maya. Wir haben sehr, sehr viele schöne Dinge unternommen. Wie gesagt, die Batterie ist wieder voll und ich habe richtig Bock drauf, mal wieder zu schaffen.
Gut, dann steigen wir gleich ein. Wie beim letzten Mal angekündigt, wollen wir ja heute mal ein paar Sachen klären. Wie lobe ich meinen Hund zum Beispiel richtig, wenn er was richtig gut macht? Und dann im Gegenteil, wie maßregel ich meinen Hund? Also wenn er zwickt oder wenn er mich anrempelt oder andere Leute anpöbelt. Da kommen wir dann danach noch drauf. Gerne. Aber wir fangen jetzt mit dem schöneren Teil eigentlich an.
Und der wäre?
Ja, wenn mein Hund so richtig toll ist, ein neues Kunststückchen gelernt hat oder im Sitz und Platz bleibt oder im Körbchen bleibt oder sofort zu mir kommt, wenn ich ihn rufe. Wie lobe ich ihn denn dann richtig? Reicht, wenn ich fein sage oder prima?
Nicht optimal, jein.
War mir klar.
Nein, die Menschen haben allgemein einen Riesenfehler. Sie versuchen den Hund, wenn er was Gutes anzeigt, hauptsächlich also nur über die Stimme zu loben, wie du schon sagst, toll gemacht, fein.
Fein.
Genau. Das ist absolut nicht optimal und auch nicht gut gelobt, weil der Hund ist ja kein Mensch, wo deine Worte versteht. Er kann deine Worte aber durch Verknüpfungen, positive Dinge, die du zu deiner Lobesstimme einsetzt, kann er dich viel besser stehen, praktisch eine Konditionierungskette, sodass er deine Worte nachher besser versteht.
Aber warte. Er kriegt doch aber meinen Tonfall mit. Also er kriegt doch mit, dass ich ihn jetzt eben nicht schimpfe, sondern dass ich eben ganz zufrieden bin, einfach durch meinen Sound, durch meine Stimme.
Da bin ich ja mit Jein teilweise bei dir, aber nur Jein. Wie gesagt, da gehören Aktionen dazu.
Wie aussehen?
Kann ich gerne euch allen erklären und dir auch gerne erklären. So meine Erfahrungen, die Menschen, die zu mir kommen, haben alle ein unwissendes Problem. Punkt 1, sie loben hauptsächlich nur über die Stimme. Ich nenne das auch unwissendes, bequemes Loben beim Hund, das eigentlich eher wenig Sinn macht. Positives Verhalten muss man vieles beachten. Die Menschen loben, wie gesagt, nur über die Stimme. Richtig wäre aber als Beispiel hauptsächlich zur freundlichen Stimme dem Hund währenddessen Leckerli geben. Oder die freundliche Stimme und ich streichle meinen Hund währenddessen. Oder die freundliche Stimme, ich motiviere meinen Hund zum Spielen. Das sind Aktionen positive, wobei ich zur ersten Aktion plädiere, nämlich die Stimme, die freundliche plus Leckerli geben. Aber ich wäre ja nicht der Adam Conny, wenn ich jetzt nicht weitermachen könnte mit dem Thema. Und genau das mache ich nämlich jetzt. Das Problem, was viele Menschen nämlich nicht erkennen, ist, die nehmen dann zwar die Stimme und geben Futter, also Leckerli dem Hund, wenn er was Gutes ausführt, aber dann führen sie das praktisch zeitlich zu kurz aus. Beispiel. Conny, du würdest jetzt der Bailey versuchen zu lernen, sie in ihr Körbler rein zu trainieren, dass sie drin liegen bleibt. Da ja. Würdest du jetzt gefühlt am Anfang, gefühlt 3 Minuten Zeit brauchen, bis die mal endlich liegen bleibt. So, also merkt euch mal die Zeit, gefühlt 3 Minuten, also lange Zeit Maßregeln, bis der Hund mal drin liegen bleibt, also die Bailey, ja. Und du würdest jetzt, wenn sie drin liegen bleibt, Punkt 1, das Leckerli ihr sofort geben mit deiner Lobesstimme, dann würdest du praktisch eine Zehntelsekunde hättest ihr das gute Verhalten angezeigt. Davor hast du aber gefühlt 3 Minuten an deinem Hund Maß geregelt und Zeit investiert, um sie zu korrigieren. Das Lob aber wäre dann eine Zehntelsekunde, weil der Hund schluckt ja die Bailey das Leckerli runter. Also ist da kein Gleichgewicht drin zwischen Maßregeln und Loben.
Mhm, verstehe.
Wenn ich meinen Hund lobe, muss ich auch Zeit investieren. Und nein, liebe Conny, das heißt jetzt nicht, dass du dann auch 3 Minuten lang Leckerli stopfen musst deinem Hund. Nein, um das geht's gar nicht. Aber so 3 bis 5 Leckerli in Folge, aber nicht im Stress, also nicht den Hund stopfen wie eine Gans. Zeit investieren, immer in Intervalle wieder mal Futter geben fürs Liegenbleiben. Und währenddessen müsstest du in der Übung praktisch sagen, beim Füttern, bleib in dem Moment, wo du ihr das Leckerli in den Mund reinsteckst.
Ich sage jedes Mal bleib oder sage ich, wenn sie geblieben ist, fein. Oder ich sage beides, bleib,
beides.
Fein.
Du kannst die loben total, mit was auch immer du sagst. Aber wichtig ist auch das Futter geben. So kann dein Hund später, das ist eine Konditionierungskette, die merkt sich dann das, was du gesagt hast, praktisch über das, weil sie währenddessen Futter bekommen hat.
Mhm.
Dann bringt auch eher mal nur mal Stimmelob, bringt dann auch mal was, weil sie hat es dann verknüpft, übers Futter hat sie dein Wort verknüpft.
Mhm.
Und die Menschen haben alle ein Ungleichgewicht zwischen Maßregeln und Loben. Und was verkehrt wäre jetzt als Beispiel in deiner Übung, Conny, wenn du die Bailey maßregelst 3 Minuten lang, bis sie liegen bleibt und sie liegt dann endlich und du sagst aus der Ferne zur Bailey, toll gemacht. Das Lob kommt bei der Bailey gar nicht an, weil keine positive Aktion dabei ist, nämlich als Beispiel keine Leckerlis, Mehrzahl. Dadurch wiederum haben heutzutage viele Hunde das Problem, weil sie hauptsächlich nur maßgeregelt werden, aber das Lob eher wenig bis gar nicht beim Hund ankommt, weil es falsch vom Menschen ausgeführt wird. Dadurch haben die Hunde oftmals das Problem, dass sie gutes, erwünschtes Verhalten gar nicht erkennen können.
Okay. Ich arbeite ja, also du weißt ja, ich arbeite schon auch viel mit Leckerlis. Also jetzt habe ich mir natürlich gemerkt, ich muss mehrere Leckerlis geben fürs Gutmachen, wie wir gerade besprochen haben. Aber ist es nicht so, dass der Hund dann nur auf mich reagiert? Also jetzt Beispiel, Hund irgendwo in der Wiese, ich rufe sie her. Häufig kommt sie manchmal nicht, aber wenn sie dann kommt, kriegt sie von mir immer sofort ein Leckerli und ich lobe sie auch mit Stimme, so wie du es ja auch gerade erklärt hast.
Ja.
Aber ist es dann nicht so, dass der Hund nur deswegen zu mir kommt, weil ich da mit dem Leckerli vor mich hin wedel? Wäre es nicht viel schöner, der Hund würde zu mir kommen, weil er zu mir kommen will? Verstehst du, wie ich meine?
Du siehst das von der falschen Sicht an. Richtig ist, was du sagst, ja, dein Hund kommt zu dir, weil er weiß, auf dein Rufen hin bekommt er Leckerli.
Genau.
Wenn man das Wochen, Monate lang so trainiert, lernt der Hund eine Konditionierungskette, nämlich A, wenn die Conny ruft, weiß die Bailey dann, es lohnt sich zu dir zu kommen, weil sie Leckerli erhofft.
Mhm.
Was du dann danach sagtest, ist, dass warum sollte die Bailey, wenn sie es nie gelernt hat über diese Konditionierungskette, warum sollte die, ohne dass sie was Positives zu erwarten hat, auf dein Rufen kommen, wenn sie es nicht gelernt hat, dass auf dein Rufen was Positives
kommt. Weil ich der Rudelchef bin und ich mich toll finde.
Ich finde dich auch toll. Vielleicht kriege ich dann auch mal ein Leckerli, Späßle.
Nee, okay.
Aber so muss man das sehen. Mhm. Alle Hunde, die ich trainiere, trainiere ich über solche Konditionierungsketten, also mit was Positivem. Ohne Leckerli, auch beim Rückruf, lernt der Hund nichts Positives. Warum soll er dann nur auf deine Stimme reagieren und kommen? Weil es lohnt sich ja nicht zu kommen. Und ich darf kurz abschweifen. Allgemein meine Erfahrungen von den Menschen, die zu mir kommen, ist oftmals, werde ich gefragt, aber Adam, das heißt ja dann, dass ich in mein ganzes Leben lang mit Leckerli immer
ja,
bei
genau.
meinem Hund schaffen muss.
Das habe ich auch gerade gedacht. Das wäre auch doof, oder?
Nö, das ist gut.
Ja?
Wenn man ein Leben lang mit Leckerli schafft, weil wenn man oftmals Dinge weniger wieder trainiert, vergisst der Hund es. Also muss ich wieder neu starten und das Auffrischen, wieder Konditionierungs-, Erziehungsketten übers Leckerli machen, über die positive Belohnung Futter. Ja? Wenn ich aber, viele Menschen denken, naja, irgendwann hat mein Hund diese Konditionierungskette gelernt und dann brauche ich ein Leben lang das nicht mehr mit Futter üben.
Mhm.
Ja, aber dann geht ja alles auf Null zurück, was der Hund gelernt hat.
Ach so, das bleibt nicht im Kopf von dem Hund.
Ein Hund ist immer Training, mal mehr, mal weniger. Und ich sage immer, wenn man einen Hund ziemlich konsequent alle Dinge immer wieder auffrischt, alles, was er etwas weniger wieder ausführen kann, wenn man das mehr auffrischt, dann hat man einen coolen Hund. Wenn man aber dann falsch denkt, ja, und dem Hund dann zwar was Gutes lernt, aber dann denkt, naja, jetzt muss man da nichts mehr mit Leckerlis und so machen, dann löscht der Hund auf Weitsicht, über viele Wochen, Monate löscht er das Erlernte, weil es lohnt sich ja für ihn nicht mehr, das umzusetzen, weil es steckt da nicht mehr viel Positives drin.
Sag mal, und mache ich das dann im Grunde, also keine Ahnung, jedes einzelne Pfötchen geben oder so Kunststückchen, was man mit seinem Hund so machen kann und so. Jedes einzelne wird belobt mit Stimme und Leckerli.
Ja.
Jedes einzelne Pfötchen wird sofort belohnt.
Ja.
Ich kann nicht 5 Pfötchen geben lassen und dann beim 6. Mal kriegt es ein Leckerli.
Doch, nach ein paar Wochen, wenn er das besser gelernt hat, kann man das Futter etwas zurückführen.
Okay.
Also etwas zurücknehmen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man dann das nur noch ohne Leckerli macht, weil dann irgendwann macht das gar nicht mehr, dieses Kunststückle, was du eben gelernt hast, und dann ist alles gelöscht. Wie gesagt, ein Hund ist immer Arbeit, mal mehr, mal weniger.
Und hängt es auch von der Qualität der Leckerlis ab? Also verstehst du, wenn ich sage, ich nehme Leberwurst-Leckerlis, findet sie es viel toller, als wenn ich weiß nicht was, keine Ahnung, irgendwelche trockenen Kekse nehme oder so.
Naja, für trockene Kekse würde ich dir auch nichts machen, also mal ganz ehrlich. Nein, ganz ehrlich, Leute, das Hauptproblem, was ich auch, was Leckerli angeht, oftmals sehe, ist, dass die Hunde, die ich trainiere, oftmals von den Kundschaften für einmal Sitz ein halbes Kilo Fleisch in die Kiemer reinbekomme. Da muss man sich Punkt 1 nicht wundern, wenn mein Hund dick wird und ein Sumo-Ringer wird. Ich sage immer, Leckerli ganz, ganz klein, kleine Portionen mache, also da dürft ihr wirklich geizig sein wie Schwaben, ganz, ganz kleine Bröckele. Mhm. Das muss nicht viel sein, aber den Hauptfehler, den ich im Umgang mit Leckerli beim kompletten Kunden, Neukundenstamm immer vorfinde, ist, die schaffen alle zwar mit Leckerlis, aber in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber das ist alles so furztrockenes Zeugs. Mhm. Das heißt, wer würde schon die ganze Woche Roggenbrot, Weizenbrot, es ist Sauerteigbrot und irgendwann wird man sagen, naja, für das trockene Brot werde ich für dich nichts mehr ausführen. Was ich damit meine ist, die Menschen bemerken oftmals nicht, weil sie es nicht anders kennen, dass man, wenn man einem Hund was lernt, was der Hund schwierig umsetzen kann, dann kann man natürlich schon mit so Drogeleckerlis auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen arbeiten mit dem Hund. Aber wenn ich merke, mein Hund hat Probleme, trotz diesen Drogeleckerlis, dass er es nicht mehr will, haben will, das Futter, na dann muss ich mit sogenanntem Superfood zünden. Was ist
also,
Superfood? Nämlich?
In meinem Fall sind es Seidewürstle.
Yes, aber auch da, wenn die Menschen dann Seidewürstle oder Käse oder so nehmen, meine Kundschaften, so meine Erfahrungen, dann schaffe die 5 Tage lang mit Seidewürstle, aber dann habe ich das gleiche Prinzip wieder. Und dann sagt der Hund nach 5 Tagen, das will ich auch nicht mehr haben. Wer isst denn schon 5 Tage Schnitzel? Also selbst das Superfood, Käse, Wienerle, mal Rindfleisch abkochen, selbst das muss man alle 2 Tage wechseln.
Ach echt?
Ja klar, deswegen höre ich ja oft, weil die Menschen es eben unwissend nicht wechseln.
Habe ich nie gemacht.
Na, siehst du, dein Fehler. Und wie gesagt, ich höre oft dann von den Kunden, ja, aber mein Hund frisst das nimmer noch. Denke immer, naja, wenn ihr tagelang im gleichen Futter schafft, wer isst denn schon jeden Tag trockene Brot oder 5 Tage Schnitzel oder 5 Tage Pizza?
Ja, verstanden.
Ihr müsst dieses Superfood auch ständig wechseln. Aber Superfood ist immer noch besser, vor allem auch, wenn ich einen Hund habe, der nicht so gut, angeblich nicht so gut apportiert, ist das Superfood hochgradig wichtig, weil dann hat der Hund praktisch Essen in dem Dummy vor sich als Beispiel, wo er praktisch sagt, boah, ich muss das unbedingt haben. Also ist er besser animiert, als Beispiel diesen Apport auszuführen.
Mhm. Okay. Also Fazit beim Beloben. Gleich lange loben, wie man den Hund vorher, keine Ahnung, ins Körbchen geschickt hat. Also das zeitliche...
Zumindest verlängern und nicht bloß eine Sekunde.
Genau, also nicht so, wie der Schwab immer sagt, nicht geschumpfen ist gelobt genug. Das ist jetzt beim Hund nicht so angesagt.
Ja.
Also gut.
Richtig. Der war gut.
Jetzt gehen wir mal auf die Gegenseite.
Gerne.
Ein Hund, der, keine Ahnung, der mich anrempelt, anspringt, zwickt im blödesten Fall.
Ja.
Oder andere Menschen anrempelt, zwickt, aggressiv wird auf andere Hunde oder so. Wie maßregel ich denn richtig? Also in meinem Hinterkopf spukt immer noch so umeinander, Schnauzengriff wäre eine Möglichkeit. Da sagst du bitte auch gleich was dazu.
Ja, gerne.
Oder auch tatsächlich im akuten Fall, dass ich den Hund auf den Boden drücke.
Oh je,
ah ja, ich habe es schon befürchtet. Oh Gott. Oder ihr...
Ich beiß mir schon mal in meine Hand rein.
Ja. Oder ihr ins Ohr zwicke. Naja, okay, ich bin still.
Jetzt. Ich beiß mir jetzt in die Hand ab.
Ah, okay. Jetzt du. Was, wie, maßregel ich? Weil manchmal muss man wirklich sofort eingreifen. Wie?
Punkt 1. Wohlgemerkt, Schnauzengriff, Nackengriff, den Hund auf den Rücken schmeißen. Damit willst du eine Rangordnung gewinnen. Du kannst keine Rangordnung gewinnen. In den 80er Jahren hat man gedacht, es gibt eine Rangordnung zu gewinnen von Mensch zu Hund. Hört man heute immer noch sehr viel. Das sind alles alte Kamellen aus den 80ern. Schnauzengriff, Nackengriff auf den Rücken werfen sollte man nicht tun, weil ihr dadurch eine Rangordnung gewinnen wollt, die ihr nicht gewinnen könnt.
Oh Gott.
Zwischen Mensch und Hund gibt es keine Rangordnung.
Ich habe das gemacht erst kürzlich.
Mensch und Hund, Conny, leben in einer sozialen Beziehung, die durch Dominanz vom Menschen gegenüber seinem Hund geprägt wird. Was ist diese Dominanz vom Menschen? Indem ihr eure Hunde strukturiert führt, ihnen klar macht, das möchte ich haben, das darfst du und für alles gute Verhalten lobt. Deswegen kein Schnauzengriff, kein Nackengriff, das bringt überhaupt nichts, außer dass ihr Vertrauen zerstört. Wenn ein Hund bei einem Hund das alles ausführt, kann es der Hund besser verstehen, weil es ist ein anderer und ihr seid Menschen. Was solltest du tun, wenn dein Hund dich anrempelt?
Keine Ahnung.
Kann ich dir sagen. Wenn dein Hund dich anrempelt, dann wirst du sofort zu ihm sagen, er soll ins Platz liegen. Sofort neben dir auf der Boden sagst Platz, er muss liegen bleiben. Wenn er natürlich aufsteht, wieder hinlege. Aber denk daran, richtig loben. In dem Moment, wo dein Hund im Platz liegt, loben. Loben, loben, loben.
Mit Futter.
Mit Futter, aber nicht wie ein Schwaben oder Zehntelsekunde.
Ja.
Okay. Zeit investieren, aber auch nicht in 3 Sekunden 50 Leckerli in den Mund reinstopfen. Das ist dann wieder zu schnell. Da muss man ein Bauchgefühl entwickeln und das hat jeder in sich drin. Da muss man nicht verzweifeln. Das kann ein jeder, wenn man auf sein Bauchgefühl hört.
Wenn er zwickt?
The same. Würde ich denn sofort sagen, leg dich Platz, bis der sich wieder beruhigt hat. Das ist seine Strafe, wenn er sich runterlegt. Also er lernt praktisch, ich zwicke, oh jetzt liege ich ja schon wieder am Platz. Also das sind so mal die ersten Tipps, die ich für dich habe. Aber bitte bedenkt auch, und auch du, Conny, solange ihr euch selber anrempeln lasst und zwicken lasst von eurem Hund, ist das nicht fördernd, weil eure Hunde können nicht unterscheiden bei Menschen zwischen, da komme ich jetzt dazu oder kann ich es durchziehen, zu zwicken und anzurempeln, und bei anderen soll ich das nicht tun. Warum? Die Fehlerquelle, Conny, seid ihr eigenen Menschen, weil ihr sehr inkonsequent dagegen steuert, wenn eure Hunde euch anrempeln oder anspringen oder zwicken. Menschen sind da sehr, sehr inkonsequent. Das könnt ihr alle nur abtrainieren, wenn ihr bei jedem Mal, wo der Hund sowas bei euch ausführt, wenn ihr dagegen
sofort
trainiert.
Sofort ins Platz schicken. Jedes Mal.
Und ich sage immer, es scheitert oftmals daran, dass die Menschen ungeduldig sind, das Problem aufzulösen und wenig Zeit investieren wollen, den Hund zu korrigieren, weil alles immer schnell, schnell gehen muss mit Erfolgen. Das geht aber nicht.
Und wenn ich jetzt so einen Rüpel habe, der auch andere Hunde irgendwie attackiert und auf Distanz oder so und ich kriege den Hund in der Sekunde dann doch zu fassen, und dann? Mhm. Ins Platz zu schicken ist gar nicht so einfach, wenn du ein Adrenalin-Junkie vor dir
hast. Da bringt dir das ins Platz schicken nichts. Wenn ein Hund Leinenaggression hat, liegt das Problem am anderen Ende der Leine.
Das haben wir ja besprochen beim letzten Podcast.
Ihr seid alle unsicher. Richtig wäre gewesen, dass ihr eure Hunde lernt, eine Alternative, einen Job während den Hundebegegnungen, nämlich mit Futterschau ablenken oder dem eigenen Hund, der sowas Fehlverhalten hat, lernen, den Dummy zu tragen, dauerhaft bei Hundebegegnungen. Mhm. Der Trick darin besteht, wenn ein Hund seinen eigenen Futterdummy im Maul trägt, geht er nicht rüber zu den anderen Hunden, weil er wäre ja blöd, wenn er sein Futter, das er im Maul im Dummy trägt, zu dem anderen Hund rüberbringen würde. Das ist ein ganz anderes Thema, da kannst du nicht reagieren, Conny, mit Hund ins Platz legen, weil wenn du bei einer Leinenaggression deinen Hund ins Platz legst bei der Hundebegegnung, dann führst du was anderes aus, was Negatives, nämlich In dem Moment, wo du die Bailey dann ins Platz legst, obwohl sie tobt mit dem anderen Hund, sagst du eigentlich zur Bailey, komm, wir warten mal ab, ob wir gemeinsam angreifen können.
Mhm, das hast du auch schon kontraproduktiv mal gesagt, ja, im letzten Podcast.
Genau.
Mhm. Okay. Was ja auch manchmal propagiert wird, mhm, und ich ehrlich gesagt habe das ja auch schon selber mal gemacht, mhm, sind so Wasserspritzdinger. Also um ehrlich zu sein, ich habe schon mal eine Wasserpistole, weißt du, aus so einem, mhm, Spielzeugladen gekauft, mhm, und die passt nämlich so geschickt in meinen Futterbeutel rein. Und tatsächlich, wenn der Hund bei Begegnungen auch mit Freunden, die man im Wald irgendwo, mhm, trifft oder Bekannte, die man so sieht mit ihrem Hund, wenn die dann hochspringen zum Beispiel, mhm, ja, dann habe ich ihr tatsächlich eine mit dieser Wasserspritze auf die Schnauze gezielt. Mhm. Hat schon was gebracht eigentlich.
Aber nicht lange.
Genau, sag du mal aus deiner Sicht, sinnvoll, ja, nein?
Nein.
Weil?
Kann ich dir ganz klar sagen. Viele Menschen sehen unter anderem in Sendungen im Fernsehen, dass manche in meiner Fachbranche scheppern. Einsetzen.
Ja, diese
genau. Klapperdinger diese da. Diskscheiben, genau. Oder mit Wasserspritze. Mhm. Was aber in solche Fälle nicht gezeigt wird, ist, das ist nur ein Prinzip, wo man zwar schnelle Erfolge hat, mhm, aber der Hund gewöhnt sich an das Wasserspritzen und an diese Diskscheiben werfen und irgendwann, wenn sich der Hund übersensibilisiert wurde, dadurch, weil das zu oft eingesetzt wurde, die Schepper und das Wasser, mhm, sagt, kommt irgendwann der Tag, wo der Hund dann in der Situation, wo er vorher dann positiv reagiert hat, dann zu dir sagt, hey, spritz mich doch voll, macht mir ja eh nichts aus. Also ist das Problem wieder da. Das ist zwar eine Kurzzeitlösung, aber keine dauerhafte Lösung, weil ihr übersensibilisiert unwissend eure Hunde durch den Dauereinsatz von Schepper und Wasser. Das bringt eigentlich überhaupt nichts.
Also ich halte, kurzfristig schon.
Naja, aber das Problem kommt dann volle Kanne wieder zurück. Und dann versucht er wieder mit Schepper und Wasser, aber dann sagt er der Hund, weil er weiß, dass da nichts Schlimmes ist, sagt er, ja, wirf doch die Schepper oder spritz mir doch Wasser ins Gesicht. Das bringt nichts. Damit löst ihr keine Probleme. Mhm. Und wenn ihr das dauerhaft einsetzt, ihr macht eure Hunde kaputt. Ihr verliert massiv Vertrauen. Ihr unterdrückt praktisch dadurch unwissend eure Hunde. Mhm. Das macht man nicht. Das ist kein Lösungsansatz, sorry. Also keine Disc, kein Schepper. Da bin ich totaler Gegner davon. Das bringt 0,0 was, außer dass ihr eure Hundesvertrauen kaputt macht. Mhm. Und die Disc und Schepper führen natürlich schnell zu Trainingserfolge. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das hält ja nicht an.
Okay.
Das ist einfach ein bequemerer Weg, schnell Erfolge zu haben. Aber der fade Nachgeschmack ist, die Probleme kommen nach kürzester Zeit volle Kanne zurück. Und dann könnt ihr noch so lange Schepper werfen und Wasser einsetzen. Das bringt dann gar nichts mehr. Und das kennen viele. Draußen in dieser Welt sehe ich oftmals Menschen, die immer scheppern, scheppern, scheppern. Und der Hund reagiert negativ, also macht Theater ohne Ende. Und die scheppern immer noch. Und ich denke dann immer, wieso werfen die Leute immer noch die Schepper? Die merken doch, das bringt nichts. Aber die werfen immer noch fleißig weiter. Das ist das, was ich gerade erklärt habe. Mhm. Die Hunde werden übersensibilisiert und das Problem volle Kanne wieder da. Also Schepper, Wasser, nein.
Mhm. Okay. Gibt es aus deiner Sicht zu den beiden Themen jetzt noch was zu sagen? Ich denke, wir haben ganz viel zum Loben und Maßregeln gemacht, weil unser drittes Thema ist ja auch ein ganz großes Thema. Das liegt mir auch extrem am Herzen.
Mir auch, ja.
Die Kommunikation.
Mhm. Genau.
Also wie kommuniziert mein Hund mit mir? Was wir Laien natürlich alle kennen, der Hund hat Angst und zeigt es, indem er die Rute oder den Schwanz zwischen die Beine klemmt. Das ist so das, was wir alle kennen.
Ja,
oder wenn er die Rute nach oben stehen hat, dass er dann aufgeregt ist oder nervös oder so. Mhm. Stimmt es so oder gibt es da noch Nuancen, die man noch erwähnen müsste? Weil jetzt zum Beispiel bei den beiden Signalen.
Wenn ein Hund die Rute nach oben trägt bis zum Anschlag, dann zeigt das an, dass der Hund in dem Moment, in der Situation sehr selbstbewusst ist und dass er eher ein bisschen stark sich aufführt. Also eher auf Krawall gebürstet sein könnte, Betonung sein könnte. Mhm. Wenn der Hund die Schwanzspitze am Bauchnabel hängen hat, dann hat er ganz klare Angst. Thema Angst bei Hunden, wie wird es oftmals von Menschen falsch gedeutet? So meine Erfahrungen. Ich betreue oft Menschen, wenn ich mit denen draußen, Conny, im Training unterwegs bin, dann machen die Angst am Hund, sehen die dann, bloß weil der Hund das linke Ohr verdreht. Und dann sage ich immer, ihr könnt doch Angst beim Hund nicht nur an der Ohre festmachen. Doch, doch. Und dann sage ich, ja, seit wann macht man das nur an der Ohre fest? Oder wenn der Hund ganz normal die Rute nach unten hängen lässt. Ich meine, ein Hund hat ja nicht dauerhaft die Rute immer nach oben. Der lässt sie auch mal ganz normal lässig hinten runterhängen.
Dann würde ich sagen, der ist entspannter eigentlich.
Finde ich gut, deine Aussage. Oder? Aber ich kenne andere Aussagen. Sehr viele, da sagen nicht wenige meiner Neukunde, jetzt hat mein Hund gerade Angst. Dann sage ich wiederum, woran siehst du das? Ja, der klemmt die Rute, das sage ich. Aber der klemmt doch nicht die Rute. Klemmen der Rute bedeutet, die Schwanzspitze hängt am Bauchnabel vom Hund. Dann sage ich immer, dein Hund hängt doch ganz normal die Rute runter. Der klemmt doch gar nicht, weil die Schwanzspitze doch gar nicht zwischen den Füßen am Bauch hängt. Mhm. Dann sage ich, ich habe jetzt gedacht, dass mein Hund Angst hat. Dann sage ich immer, aber du läufst doch auch nicht den ganzen Tag und hältst den Arm in den Himmel hoch. Du lässt ihn doch auch mal runterhängen und deswegen hast du keine Angst. Klares Indiz, darfst noch einmal wiederholen, die Schwanzspitze muss wirklich durch den Fuß hinten durchgeklemmt sein und am Bauchnabel hängen und währenddessen der Hund zittert, dann hat er ganz klar Angst. Was ich auch noch falsch definiert bekomme oftmals von Neukundschaften ist, wenn man mit dem Hund strenger redet und der Hund kommt dann mit gesenktem Kopf auf einem zu, dann höre ich oftmals, jetzt hat mein Hund Angst. Und sage, der hat doch keine Angst. Hat doch, guck mal, wie der geduckt zu mir zuläuft. Und sage, dein Hund zeigt ein normales Hundeverhalten, aber keine Angst. Er zeigt Demut. Er kommt mit Demut und Respekt auf dich zu und deswegen senkt er den Kopf. Und auch da, wie gesagt, denken viele, mein Hund hat Angst, weil er den Kopf senkt. Nein, es ist Demut. Er zollt dir Respekt und das tut er, weil er ein normaler Hund ist, der dieses Verhalten wie jeder andere Hund anzeigt. Ganz normales Ding.
Und hat dieses Demutsverhalten schon was auch mit Beschwichtigen zu tun oder ist das noch eine ganz andere Geschichte jetzt?
Das geht in Richtung Beschwichtigungssignale.
Gell, oder?
Genau, genau. Aber das Ding ist, warum, wenn Hunde diese Demut zeigen, wenn man strenger mit ihnen redet, was man ja auch tun muss, strenger reden, wenn den Hund Scheiß macht. Ja? Wenn der dann so mit der Demut auf mich zukommt, dann merke ich immer, dass die Kunde dann nicht mehr streng mit ihrem Hund redet, weil sie denken, der hat Angst. Naja, wenn man die Demut als Angst einstuft, diesen gesenkten Kopf und dann nicht streng mit seinem Hund bestimmend nicht redet, ja, dann läuft auch was falsch, weil dann seid ihr alle nicht bereit in dem Moment, euren Hund über die strenge Stimme Maß zu regeln, wenn er einen Fehler macht. Das wiederum führt dazu, dass die ganze Menschheit da draußen oftmals durch so ein Verhalten mit dem Hund lieb redet und leise redet, wenn er ein Fehlverhalten zeigt. Das Verheerende daran ist, wenn ihr so lieb und leise dann mit eurem Hund redet, nur weil ihr Kopfsenken falsch als Angst definiert, kann euer Hund in Situationen, wo er einen Fehler ausführt, gar nicht erkennen, dass es ein Fehler ist, weil wenn euer Kind das Nachbarsauto zerkratzt, steht er ja auch nicht im Fenster und sagt ganz lieb raus, aber Schätzele, das machst du mir heute nimmer.
Ja, ich hoffe nicht. Also, sag mal, und Freude gerne. Und Trauer. Also ich meine, man kann ja auch ganz viel am Gesicht von jedem Lebewesen erkennen, jetzt nicht nur beim Hund, aber speziell jetzt beim Hund, Freude und Trauer. An den Augen, am Gesichtsausdruck, an den Ohren, wo machst du das fest für
Darf
dich?
Darf ich das Wort Trauer in das Wort Depressionen umlegen?
Ja, unbedingt. Ich.
Das finde ich cool. So, wie zeigt, woran sehe ich, ob mein Hund Freude hat? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn mein Hund winselt vor Freude auf mich zukommt, dabei der Schwanz wedelt, der ganze Körper wackelt, wenn mein Hund sich auf den Rücken schmeißt und winselt und total aufgedreht ist, dann ist das Freude. Mhm. Wenn mein Hund eher sehr zurückgezogen, also eher wie eine Schildkröte auf mich zukommt und sehr unsicher ist, dann hat er keine Freude in dem Moment. Viele Hunde haben sogar Depressionen, das wissen die Menschen oftmals gar nicht. Die sind dann praktisch wie ein depressiver Mensch, total leben die zurückgezogen, sind sehr still und leise, bewegen sich kaum. Fällt mir gerade noch ein anderes Beispiel ein. Viele Menschen, die zu mir kommen, haben Hunde, die schlafen den ganzen Tag, schlafen und schlafen und schlafen, weil da am Tag nichts los ist, weil sie keine Beschäftigung haben, die Menschen sich kaum mit denen abgeben. Und nein, Hunde schlafen nicht 16 bis 18 Stunden am Tag nebenbei, weil ein Wolfsrudel hat noch nie 16, 18 Stunden am Tag schlafen können, ein wildes Wolfsrudel, um zu überleben. Das sind alles Fehler und Mythen. Wenn ein Hund den ganzen Tag zu viel schläft, ja, dann hat er sich das selber angelernt nach dem Motto, naja, ist ja eh nichts, nicht viel los, was soll ich denn tun, als er verpennt der Tag. Aber diese Lustlosigkeit, viele Stunden am Tag bloß noch zu, nur noch zu den Tag zu verschlafen, führt beim Hund wirklich zu Depressionen. Die haben Depri, weil nichts los ist, weil die Menschen nichts Tolles mit ihnen unternehmen. So kann man eher unterscheiden zwischen Freude beim Hund und zwischen diesen traurigen, depressiven.
Mhm. Die Beschwichtigung möchte ich schon auch noch mal ganz, ganz klar umreißen. Ja, also gerne. Ein Hund, der beschwichtigt, kommt so geduckt irgendwie an.
Du meinst die Vordertiefstellung?
Ja, naja, also ja, oder? Also ja, und er dreht auch den Kopf so, schlägt irgendwie die Lefzen bei einem anderen Hund und so weiter. Also erklär du mal, was genau gehört eigentlich zum Beschwichtigungsverhalten? Wie sieht denn das aus? Welche Signale gehören da dazu?
Es ist ein cooles Thema. Ich finde es auch gut, dass wir das, Conny, in diesen Podcast mit einbinden, weil, jetzt hole ich mal wieder weiter aus, auch diesen Satz kennt ihr alle und du auch, Conny, von mir. Meine Erfahrungen sind, was ich sehr, sehr bedauere und ich traue mich das jetzt einfach zu sagen, weil es mich das sehr traurig macht. Die Menschen, die zu mir kommen, ja, die bekommen oftmals in meiner Fachbranche von niemandem gelernt, die Beschwichtigungssignale beim Hund. Das Verheerende daran ist, weil ihr das oftmals von anderen nicht gelernt bekommt, den Hund zu lesen, seine Signale, was zeigt mir der Hund an, dass sie weiß, geht es dem gut, geht es dem nicht gut. Weil er das alle nicht gelernt bekommt, haben die Menschen gar keine Möglichkeit oftmals in Situationen, wo der Hund sich unwohl fühlt, können die dem gar nicht helfen. Und warum? Weil sie nie von anderen gelernt bekommen haben, was sind Beschwichtigungssignale, warum sendet mein Hund Beschwichtigungssignale, wie kann man Beschwichtigungssignale in Situationen besser erkennen. Und umso wichtiger ist mir das jetzt, Conny, und dir ja auch, finde ich cool, dass wir jetzt mal hier loslegen. So, ich erkläre es euch. Beschwichtigungssignale sind unter anderem, wenn der Hund gähnt. Ja? Aber zur Info, manche Beschwichtigungssignale, die ein Hund aussendet, sind in der Deutung doppelt ausgelegt. Was meine ich damit? Doppelt, man kann zwei Dinge daran sehen. Das muss man situationsbedingt, muss man den Hund lesen, dann weiß man, war es ein Beschwichtigungssignal des Gähnen oder nicht. Beispiel, hat euer Hund geschlafen und steht dann auf, ja, kommt aus dem Körbler raus und er gähnt dann ist es kein Beschwichtigungssignal, sondern er gähnt einfach so, wie wenn wir morgens dann aufstehen und uns recken und strecken und so, genau. Jawohl, also ist es kein Beschwichtigungssignal, der Hund gähnt einfach. Wenn ihr aber als Beispiel draußen im Alltag mit eurem Hund spazieren geht, ja, und er hat natürlich, kann ja beim Spazierengehen nicht schlafen und er gähnt dann ständig, dann zeigt er ein Beschwichtigungssignal, dann gähnt er nämlich. Ja? Also in der Deutung, in Situationen, kann man das zweideutig auslegen. Ihr müsst es lesen. Wenn ein Hund sich zum Beispiel kratzen tut, auch das ist ein Beschwichtigungssignal, kann man auch doppelt auslegen in der Deutung, situationsbedingt. Mein Hund kann sich natürlich kratzen, wenn er sich als Beispiel vorher irgendwo im Schlamm gewälzt hat. Ja, dann kratzt er sich der Dreck runter, weil das juckt. Also will er sich nur kratzen, um den Schmutz zu entfernen. Also kein Beschwichtigungssignal. Wenn mein Hund aber mit mir im Alltag unterwegs ist und sich in meinem Beisein ständig kratzen tut, ja, dann ist es wiederum ein Beschwichtigungssignal, weil er ist ja nicht schmutzig im Fell und nichts. Also, wenn er sich ständig kratzt, hat er Stress, also beschwichtigt er in der Situation. Dann gibt es noch ein anderes Beschwichtigungssignal, nämlich Hunde schmatzen. Also dieses so. Auch das kann man nicht selten doppelt in der Deutung auslegen. Ein Hund schmatzt natürlich, wenn er Fresse tut. Natürlich sind ja Hunde. Ist ja klar, wenn sie schlingen und so. Also schmatzt er wirklich, weil ihm das Essen schmeckt. Also,
nicht nur Hunde übrigens.
Nee, stimmt. Ich sage jetzt nichts dazu. Es gibt auch, ja genau. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Also, schmatzen, wenn der Hund gerade beim Fressen ist, dann schmeckt es ihm halt. Also ist es kein Beschwichtigungssignal. Wenn ihr mit dem Hund im Alltag unterwegs seid und er ist bei euch und ihr merkt immer, dass er ständig, wenn ihr das seht und hört, dann beschwichtigt er euch, also wieder doppelt ausgelegt. Mhm. Ja? Dieses Züngeln, was ist Züngeln im Beschwichtigungssignal beim Hund? Wenn der Hund praktisch wie eine Schlange, wenn ihr mit ihm redet oder so, wenn er immer die Zunge vorne raussteckt, so im Sekundentakt, so, dann ist auch wieder ein Beschwichtigungssignal.
Aber wir reden nicht vom Hecheln jetzt, sondern das ist
Züngeln. Züngeln, ja. Genau, okay. Hecheln ist halt, wenn er warm ist und so, wenn er versucht
zu kühlen. Genau, weil da ist ja die Zunge auch draußen, deswegen.
Genau, aber, also wir reden, cool, dass du das sagst. Mhm. Wir reden hier nicht von Hecheln, wir reden von Züngeln, wie wenn da eine Schlange seht, die Zunge immer wieder raus, vorne so ein Teil rauslässt. Das ist auch ein Beschwichtigungssignal. Und liebe Conny, du hast jetzt vorab schon erwähnt, ein Beschwichtigungssignal, nämlich wenn der Hund sich dehnt. Das nennt man eigentlich die Vordertiefstellung beim Hund. Wie sieht es aus? Der Hund steht dann mit den Hinterfüßen, bleibt er aufrecht stehen und vorne geht er runter mit beiden Beinen und dehnt sich. Conny, du wirst nicht glauben, auch das kann man doppelt auslegen, doppelt belegen in der Deutung. Nämlich,
kann ja auch eine Spielhaltung sein eigentlich, oder nicht?
Yes, gibt mehrere Dinge. Genau, es kann eine Spielaufforderung sein, aber wenn ihr in dem Moment mit dem Hund gerade nicht spielt, ist es keine Spielaufforderung. Es kann aber auch sein, dass euer Hund gerade im Körble lag, geschlafen hat, aufsteht und dann diese Vordertiefstellung anzeigt. Also dehnt er sich, weil er geschlafen hat. Wieder dieses Thema, wenn wir morgens aufstehen, aus dem Bett und sagen, und dehnen uns. Also kein Beschwichtigungssignal. Mhm. Wenn ihr aber im Alltag mit eurem Hund unterwegs seid und er zeigt draußen im Alltag und so ständig neben euch, wenn er eure Nähe sucht, diese Vordertiefstellung, obwohl er nicht geschlafen hat, ja, dann ist es wiederum ein Beschwichtigungssignal an euch. Es gibt echt viele Beschwichtigungssignale, so ab jetzt mal
die wichtigste.
Die wichtigste. Mhm. Eigentlich sehr interessantes Thema.
Und warum macht der Hund das eigentlich? Er will sozusagen, dass mir den Wind aus den Segeln nehmen, in Anführungszeichen. Er will, dass ich nicht böse auf ihn reagiere, oder? Ist das so das Thema Beschwichtigen, so nach dem Motto, bevor ich ihn maßregle, um bei dem Thema zu bleiben, will er mir schon von vornherein anzeigen, wieso, ich mache doch alles gut.
Fast. Der Hund zeigt dir an, dass er unsicher ist in der Situation. Noch anders angezeigt, warum zeigt dein Hund Beschwichtigungssignale, so deine Frage und die Auslöser, ganz klare Antwort und das ist ein kurzer Satz. Hunde zeigen in Situationen diese Beschwichtigungssignale, wo sie sich unsicher fühlen, oder zeigen Beschwichtigungssignale in Situationen, wo der Hund Negatives im Umfeld empfindet. Und wenn eure Hunde euch dann beschwichtigen und mit euch so reden über diese ganzen Beschwichtigungssignale, dann solltet ihr euch um eure Hunde bemühen und denen Sicherheit und Zuwendung geben, dass die wieder sicherer werden. Das ist praktisch so nach dem Motto, hey, ich bin gerade unsicher, bitte hilf mir. Stärke mich, gib mir Sicherheit. Und da sollten die Menschen dann unbedingt Zeit investieren, dem Hund Beachtung zu geben, ihm Leckerli geben, ihn ein bisschen auflockern.
Ja, ich kann auch einfach ein bisschen Übungen mit ihm machen, oder? So ein bisschen ablenken, cool, von allem.
Genau,
auch Sitz, das. Platz, bleib machen, perfekt. Slalom durch die Beine, springen irgendwie irgendwo auf irgendwas. Sowas. Also genau. Ein bisschen von seiner Not rausholen, ja. Ablenken.
Yes. Genau. Und ich finde dieses Thema hochinteressant. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr euch das alles zu Herzen nehmt, was wir jetzt in Beschwichtigungssignalen aufgedeckt und aufgeklärt haben. Das wird euch alle helfen.
Also es gibt ja so viele Kommunikationen. Ich denke, wir können jetzt alle gar nicht abarbeiten. Aber eins finde ich auch noch wichtig. Das ist ja so ein Mythos. Und wir heißen ja auch Mythen und Fehler in der Hundeerziehung. Hunde, die bellen, beißen nicht. Stimmt das?
Nein.
Nein. Nein, also ein Hund, der bellt, kann sehr wohl.
Na klar, also ich würde das, diesen falschen Mythe würde mir ganz schnell in meine Gedanken holen. Also Hunde, die bellen, beißen nicht, stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich wäre da mal ganz, ganz schön vorsichtig, weil das stimmt überhaupt nicht.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, kann ich eine Attacke, egal, jetzt aggressives Verhalten oder eine Attacke gegen wen auch immer, kann ich das im Vorfeld erkennen? Am Gesichtsausdruck, an den Ohrenstellung? Ja, nein?
Kannst du, ja.
Sag wie?
Da muss ich gar nicht viel dazu sagen, das ist in 2, 3 Sätze erklärt. Conny, du hast sicher schon in deinem Leben Situationen gehabt, wo dich ein Mensch mit den Augen ganz arg fixiert hat und nicht mehr wegguckt hat, richtig? Kennst du das sicher? Naja, an der Auge kann man es festmachen, wenn die Hund einem dauerhaft fixiere und den Blick nicht mehr von dir abwende. Mhm. Wenn sie währenddessen den Kopf leicht senken, dann ist es keine Demut, weil die Augen zeigen Aggression. Die Augen zeigen ganz klar an, du bist jetzt gleich fällig.
Okay.
Daran kannst du das ziemlich festmachen. Also dann obacht. Also solche Hunde würde schon mal gar nicht dauerhaft anstarren, weil in dem Moment, wo ihr zurückstarrt, droht ihr den Hunde und dann kann es sehr, sehr eng werden.
In Sachen Kommunikation fällt ja noch was Wichtiges ein. Ansonsten denke ich, sind wir eigentlich für heute, würde ich sagen.
Ich finde, wir haben es soweit
alles. Wir haben so viel jetzt abgearbeitet.
Yes.
Ich denke, alle haben genügend Stoff zum Üben.
Oh ja.
Sich das alles nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ich würde noch kurz die Themen für den nächsten Podcast festklopfen.
Auch interessante Themen.
Ja, wir haben, also unter anderem haben wir besprochen, dass wir uns mal um Bachblüten und Antistresstropfen kümmern. Adam lacht. Bringt es was, ja oder nein? Da werden wir mal nächstes Mal drauf eingehen.
Bringt nichts.
Ja, der hat es schon verraten. Da gibt es bestimmt unterschiedliche Ansichten drüber. Viele Menschen sagen, doch, bei meinem Hund bringt es was. Egal, wir werden da mal drauf eingehen.
Gerne.
Und was macht man denn konkret, wenn der Hund extrem oft bellt, also entweder im Garten oder auch super gern abends im Hotel, im Zimmer, großartig, ja, will man gar nicht haben, kenne ich ja zum Glück gar nicht. Und als drittes, das liegt dir extrem am Herzen.
Top-Thema.
Woran erkennt man eine wirklich kompetente Hundeschule?
Yes, und das wird ein richtig, richtig heißes Eisen, also ein richtig gutes Thema.
Und da wirst du viel erzählen können.
Wir werden viel reden.
Von Leuten, die zu dir kommen. Ich danke dir sehr herzlich, Adam. Allen anderen viel Spaß beim Üben und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Podcast.
Ich danke dir, Conny, von ganzem Herzen und euch da draußen viel, viel Spaß beim Lernen, Erlernen und Umsetzen und wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Klartext in der Hundeerziehung. Ein Podcast für Menschen mit Hund. Mit Hundepsychologe Adam Höpfel und Conny Merz-Bogen, einer ganz normalen Hundehalterin.